Vielen Dank für die Einladung, danke. Ja, danke. Geht es ohne Mikrofon? Also, ja. Vor allem die in der letzten Reihe, hört ihr mich? Super, ja. Also, ich soll mich kurz vorstellen. Da beim Kurzvorstellen haben wir schon ein Problem, weil ich es kaum schaffe, mich kurz vorzustellen. Und zwar, ja, mein Name ist René Schubert, ich komme ursprünglich aus der Südsteiermark, bin jetzt verheiratet mit der Ilana Schubert, ich habe da ein Bild mitgebracht. Ja, genau. Sie predigt heute in unserer Kirche in Wien und es ist immer schwierig, wenn ich mich vorstelle, da weiß ich echt gar nicht, wo ich anfangen soll, aber zuerst möchte ich mich mal bei der Ute und beim Werner für die Einladung bedanken. Ich habe mich ja selber eingeladen und habe letzten Sonntag am Nachmittag hat meine Frau gesagt, hey, nächste Woche predigst du nicht, wir brauchen dich nicht. Und ich habe gleich gesagt, was mache ich denn hier, dann wird es ja langweilig und so. Und ich zum Werner schon vor über einem Jahr gesagt, ich komme einfach einmal vorbei, ich würde gern euch besuchen kommen und jetzt hat es einfach spontan geklappt und deswegen danke für die Spontanität, aber auch, dass ich jetzt da hierher kommen durfte. Also ich bin in der Südsteiermark geboren, bin dann von der Südsteiermark weg mit 15 Jahren nach Wien. In Wien habe ich sofort eine erfolgreiche Drogenkarriere gestartet. Und mit 15 angefangen, mit 20 war ich fix und fertig und bin dann nach Deutschland geflüchtet und habe in Deutschland dann Jesus kennengelernt, später dann in der Schweiz eine Therapie gemacht, mehr meine Theologie und mein Leben mit Jesus vertieft, meine Frau dort kennengelernt und vor 15 Jahren hatten wir das Gefühl, dass wir zurück müssen nach Österreich, also meine Frau ist Schweizerin und mir ist ja auch gut gegangen in der Schweiz, also was der ein Steirer, wenn er mal im gelobten Land angekommen ist, wieder zurückzubringen, war das ja echt schwierig. Und wir sind dann vor 15 Jahren, weil ich wirklich das Gefühl hatte in Österreich, wir wollen unbedingt Kirchen gründen, wo Menschen wieder gerne hingehen. Und ich habe nicht einmal gewusst, als ich aufgewachsen bin, dass es was anderes gibt als katholisch. Und war dann ganz überrascht, dass in Deutschland ja mehr Evangelische gibt wie Katholische. Und war aber furchtbar traurig, dass Menschen nicht mehr in der Kirche gehen in unser Land. Und dann haben wir gemeinsam mit dem ICF, das ist die Kirche, in die wir damals gegangen sind, die haben uns angefragt und gesagt, okay, wir wollen in Österreich mithelfen, Kirchen gründen. Und wenn ich grundsätzlich mal weiß, was Gott will, dann mache ich es einfach. Und dann haben wir angefangen in Vorarlberg, in Salzburg, in Wien, jetzt in Tirol, in Linz, in St. Pölten, in Ennstal, irgendwo im Nirgendwo und haben so die letzten 15 Jahren einige Kirchen gründen dürfen. Also ich habe eigentlich grundsätzlich fast keine Ausbildung dafür, wusste auch von Anfang an nicht, wie das geht, aber ich habe eine unendliche Leidenschaft gehabt, das zu tun, was Gott sagt und gleichzeitig einfach auch zu lernen. Und ich habe dann unterwegs wirklich gelernt, wie das funktioniert, weil man lernt zwar Theologie in der Schule, aber man lernt nicht, wie man das praktisch anwendet, wenn man eine Kirche gründet. Also das ist ja völlig, mit Theologie hast du noch keine Leute gewonnen. Dann hast du ihnen was erklärt. Und ich finde es so cool, den Vers, den du vorher gebracht hast, wo ist er? Ah, da. Weil ihr studiert in den Schriften, aber eigentlich das echte Leben finden wir bei Jesus. Und das ist das Thema auch von der heutigen Predigt, da möchte ich gerne mit uns gemeinsam einsteigen. Und ich würde gerne am Anfang noch kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du heute zu uns redest und dass du unser Leben eröffnest, das wirklich von dir kommt, dass wir erfüllt werden von dem, was du uns heute geben möchtest. Amen. Amen. Ich habe da diese Bibelstelle, das ist eine meiner Lieblingsbibelstellen, und zwar Thomas fragt Jesus, hey, wie kommen wir in den Himmel? Und alle denken sich dann, was für eine dumme Frage, gell? er erklärt ihnen das zusammen und wir kennen ja Thomas als den Zweifler, der diese dumme Frage stellt. Gell? Ja, wie, wo, was, wo ist Himmelweg und so. Diese Riesendiskussion, die wir sehen im Evangelium. Und dann kommt auf diese dumme Frage, kommt einfach die wichtigste Antwort, die wir fast sehen, die uns quasi alles erklärt, was das Evangelium beinhaltet und was die Beziehung zu Jesus beinhaltet. Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und er bricht alles runter auf das eine, was die Menschen eigentlich suchen. Sie suchen den Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich möchte heute aber über das Leben sprechen. Also der Weg und die Wahrheit ist wieder ein anderes Thema, aber was mich so angesprochen hat, ist dieses Leben von mit Jesus und dass wir das Leben suchen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich komme, wie gesagt, aus der Südsteiermark. Von dort, wo ich komme, ist Mistelbach eine Großstadt dagegen. Also ich komme aus Leutschach, das ist das andere Ende von der südsteirischen Weinstraße, 500 Einwohner und mein Elternhaus ist 3 Kilometer außerhalb von diesem Dorf und was ich sehr schnell bemerkt habe, es ist furchtbar langweilig. Also wir haben zwar alles verbrochen, was man verbrechen kann, mein Bruder und ich im Dorf, aber irgendwann war es dann auch fertig. Dann haben wir alles angestellt und sind überall entdeckt worden. Aber was mich, ich liebe Leben, das hängt da vielleicht auch zusammen, früher hat man gesagt, so ein Zappelphilipp, heute ADHS, also das Leben ist schon sehr intensiv, aber das liebe ich und das habe ich auch immer gesucht. Und ich habe nie Menschen verstanden, die nicht intensiv leben wollten. Und dann kommt dieser Jesus und sagt uns, wenn ihr an mich glaubt, dann werdet ihr echtes Leben haben und echtes Leben auch empfinden. Und manchmal beobachte ich in Mitteleuropa, dass wir zwar leben, aber mehr existieren wie echt leben. Und das war für mich in meinem Kopf unmöglich. Deswegen habe ich viele Jahre Drogen gesucht, Okkultismus, Alkohol, alles verbrochen, also wirklich schlimme Dinge gemacht auch, weil ich gedacht habe, dort drinnen finde ich Leben. Und als ich Jesus kennengelernt habe, habe ich gemerkt, ja, das ist jetzt echtes Leben und es muss nie mehr langweilig sein. Und seit 30 Jahren ist es mir nicht mehr langweilig. Ganz selten ist es mir langweilig und die Langeweile bekämpfe ich sofort. Warum ist es so wichtig, wenn Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben? Er hat ja zu Juden geredet. Und wir denken ja aus einem hellenistischen, mitteleuropäischen Denken und hören die Dinge ja anders, wie die damaligen Jünger es gehört haben. Deswegen müssen wir manchmal verstehen, ja, was haben denn die überhaupt gehört? Und hier bei diesem Vers bringt uns natürlich das auf das Zelt der Begegnung. Ich habe das so kurz hier aufgezeichnet. Wenn man das Zelt der Begegnung anschaut, das ist dort, wo Gott gewohnt hat, wo die Juden ihre Opfer gebracht haben, wo sie hingegangen sind. Und im Zelt der Begegnung, da gab es 3 Eingänge. Die 3 Eingänge nach jüdischer Überlieferung heißen der Weg, die Wahrheit und der Eingang ins Allerheiligste heißt das Leben. Jetzt muss man verstehen, dass die Juden, wenn sie gehört haben, der Weg, der Wahrheit und das Leben, dann wussten sie, das eigentliche Leben kommt von Gott, dem Vater. Und Gott, der Vater, lebt im Allerheiligsten drinnen. Und sie wussten auch gleichzeitig, ja, das ist nicht nur ein lockeres, billiges Leben da drinnen oder Gott, der Vater, sondern der gleiche Gott, der Leben schenkt, kann auch töten. Wir sehen das als die Hohepriester, das waren die Jobs, die sind da reingegangen, ins Allerheiligste, da war die Bundeslade, keine Ahnung, was sie gemacht haben da drin, abgestaubt, weil sie in der Wüste waren und es war immer staubig, aber da waren sie da drinnen bei Gott, in Gottes Gegenwart, aber das war auch ein gefährlicher Ort, nicht nur der Ort des Lebens, sondern die hatten alle eine Glocke umgebunden und auch eine Schnur, weil wenn sie unwürdig waren in Gottes Gegenwart, sind sie einfach gestorben. Und wenn wir das Leben sehen, ohne den Tod, verliert es an Wert. Wir haben den Respekt vor dem Leben verloren, weil wir den Tod ausgeblendet haben. Die Juden wussten, wir haben es mit einem Gott zu tun, der beides kann, der Leben schenkt, aber auch wenn wir nicht würdig sind vor ihm, kann das auch den Tod bedeuten. Das haben sie auch in ihrer ganzen Geschichte gesehen. Wir erleben heute einen christlichen Gott, der dumm ist vor Liebe, alles vergibt, immer gnädig, immer gut, alles super. Aber wir sehen auch einen Gott, der heilig ist, genauso heute noch wie damals, der hat sich ja nicht verändert. Es ist der gleiche Gott seit Anfang an. Wir haben Jesus als Zugang zu diesem Leben. Und er sagt, ich selber bin dieses Leben. Das heißt aber nicht nur, weil er am Kreuz für uns gestorben ist, dass er nur da ist, um alles zu vergeben, dass er nicht heilig ist. Was ist denn dieses Leben in Jesus? Das Erste, was ich glaube, was wir wissen müssen, allgemein beim Leben, und das vergessen wir auch oft. Ich bin ja heute nur hier, um ein paar Dinge zu erinnern, weil ich weiß, ihr seid theologisch nach, ihr wisst eh alles, nur meine Geschichte nicht. Was ist dieses Leben in Jesus? Das Erste ist ein Geschenk. Dein Leben ist ein Geschenk. Jeder Tag auf dieser Welt ist wertvoll. Dass du heute hier bist, hast du dir nicht selber ausgesucht. Ich auch nicht. Meine Eltern haben sich in einer Disco kennengelernt, hatten dann irgendwie, sind sie sich näher gekommen und dann entstand ich daraus. Ich habe mir das nicht ausgesucht, wo, wie, wann, was. Das Einzige ist, ich bin plötzlich hier und dieses Leben ist ein Geschenk. Jeder Tag meines Lebens ist ein Geschenk und das Einzige, was ich tun kann, ich kann es leben, so intensiv und so gut und so effektiv wie möglich und ich muss mein Leben pflegen. Das ist mein Job, auf dieses Geschenk aufzupassen und sagen, okay, ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich muss schauen, dass ich gesund bleibe. Ich muss alles tun und meine Verantwortung ist auch mit dem, was ich habe, zu Jesus zu gehen. Weil es gibt so viele Dinge, die habe ich selber nicht in der Hand. Ich kann mich selber ja gar nicht beschützen oder gesund machen oder Ding, sondern ich habe Verantwortung für mein Leben und das ist ein Geschenk. Und wenn wir jeden Tag mal dankbar sind für unser Leben, dann lebt sich schon leichter. Ich habe in meinem Leben furchtbar viele Krankheiten, Schmerzen, Süchte, alles erlebt. Aber das Traurigste ist, wenn wir die Dankbarkeit für unser Leben verlieren. Natürlich denke ich mir manchmal, am liebsten wäre schön, wenn Jesus jetzt wiederkommen würde und zack, bumm, fertig. Ich nicht einmal merken würde, dass ich von dieser Erde verschwinde und im Himmel aufwache. Natürlich habe ich diese Gedanken auch, aber grundsätzlich glaube ich, unser Leben ist ein Geschenk. Vor allem, wenn man in Europa lebt, kann man sich jeden Tag alle 10 Finger abschlecken. Der zweite Punkt ist, wie wir echtes Leben leben. Also in Johannes 10, Vers 10, das finde ich noch cool. Genau. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Und für uns, die wir an Jesus glauben, ist das der große Unterschied. Wir sollten unser Leben anschauen und schauen, leben wir dieses Leben mit Gott eigentlich in Fülle? Sehen das meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen alle? Sehen die, dass ich Jesus in meinem Leben habe, weil ich das Leben lebe? Das Wichtigste ist für mich, das ewige Leben ist auch ein Geschenk. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ewige Leben ist ein Geschenk. Und es gibt aber, auch wenn wir Christen sind, wenn wir unterwegs sind, so viel Ablenkung, dass wir plötzlich das Leben woanders suchen. Wir sind Weltmeister hier im materialistischen Leben. Manchmal, wir glauben an Jesus, verhalten uns aber, wie wenn das Leben hier auf der Welt nicht zu Ende gehen würde. Manchmal habe ich das Gefühl, dass jeder von uns glaubt, ja, mein Haus kann ich irgendwann mitziehen über die Linie. Aber das habe ich noch nie gesehen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir werden so, wie wir auf die Welt gekommen sind, vor Gott leben. Deswegen müssen wir auch Rothschild. Deswegen müssen wir auch so leben, wie wenn es die Ewigkeit wirklich gäbe. Manchmal muss ich mir das, hämmer ich mir das ein und sage, ich werde noch 20, 30 Jahre hier sein. Was mache ich aus meinem Leben? Mein Bankkonto, das mich so freut, wenn es wächst, bringt aber nichts am Schluss. Ja, meine Investments bringen nichts. Natürlich muss ich weise sein mit allem, aber ich muss bewusst sein, dass das 50, 60 Sommer, Winter, Frühling, Herbst und dann ist aus. Und der Psalmist hat mal was gesagt und ich kenne diesen Schmerz, David, im Psalm 51, Vers 14 steht, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Ich finde es für mich als traurigen Zustand, wenn ich an Jesus glaube und mich nicht freue an seinem Heil. Ich habe das früher oft verwechselt und habe die Freude in mir gesucht. Ich habe gedacht, ah, ich muss mich freuen am Himmel, ich muss mich freuen, dass ich gerettet bin. Aber da war nichts. Da waren Probleme, also viele Probleme. Aber die Freude an deinem Heil. Meine Freude am Himmel ist außerhalb von mir. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, der hat bezahlt am Kreuz für mich, der liebt mich sowieso. Und wenn ich mich auf Jesus fokussiere in meinem Leben, dann kommt diese Freude wieder automatisch zurück. Und ich glaube, das ist unsere große, das ist der große Kampf in unserem Herzen, dass wir dieses Leben, diese Freude nicht mehr haben. Und deswegen, also ich kenne das und ich glaube, ich möchte uns alle herausfordern. Vielleicht bist du eine Woche gläubig, ein Jahr gläubig, 1000 Jahre gläubig und du kennst es, dass du begeistert warst oder bist von Jesus. Wenn du begeistert bist von Jesus, lass nichts um alles in der Welt diese Begeisterung von Gott dir rauben. Wenn du nicht mehr so begeistert bist, so verliebt in Jesus, so leidenschaftlich für Jesus, wie vielleicht mal am Anfang oder vor vielen Jahren, dann komm wieder zurück zu dieser ersten Liebe. Jesus fordert uns auf, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und diese erste Liebe, die kann man nicht verstecken. Wir sind ja, ich habe viel Latinos, mit Latinos zu tun und alles. Und wenn Latinos, Afrikaner und all, wenn die sich freuen, dann freuen sie sich. Gell? Dann wird das ausgedrückt und die Gottesdienste sind laut und man redet, man freut sich, man lacht, man singt, man tanzt, man isst zusammen. Bei uns Mitteleuropäern und Nordeuropäern, die sagen immer, wir freuen uns ja auch, aber wir explodieren nicht vor Freude, wir implodieren. Gell? Aber ich glaube, es wird uns mal gut tun, dass wir so viel Liebe und Freude von Jesus zulassen, dass unser Umfeld es merkt. Und wie finde ich dieses Leben im Alltag? Also ich glaube immer, es gibt Prinzipien, es gibt Dinge, die kann ich mal tun. Gott tut die Wunder wenn ich sie nicht brauche. Also wenn ich es brauche, tut er ein Wunder, aber sonst kann ich ja selber Disziplinen einüben. Und es ist zum Beispiel, wie finde ich dieses Leben im Alltag, beginne den Tag mit Jesus. Wow, was für ein No-Brainer. Aber was machst du denn wirklich einmal? Ich kenne mich, ich weiß, wie ich meinen Alltag beginne. Also wenn ich mich nicht diszipliniere, ist mein erster Blick aufs Handy. Und das ist nicht die Bibel-App. Weiß nicht, geht es euch gleich? Oder habt ihr keine Handys? Doch, oder? Oder irgendwas. Oder du stehst auf und dein erster Gott, den du anbetest, sind deine Sorgen. Natürlich gibt es Herausforderungen, aber vielleicht ist es gut, die ersten Stunden des Tages nicht zu denken, sondern einfach einmal Disziplinen auszuüben, Jesus einzuladen in alles, was mich heute begegnet. Integriere Gottes Perspektive in deinen Alltag. Es hat ja früher diese Bundeln gegeben, oder? WWJD, What Would Jesus Do? Das ist ein schönes Bundle, bringt aber nichts, wenn es am Handgelenk bleibt. Wie würde Jesus Geschäfte machen? Wie würde Jesus den Alten, den Armen begegnen? Ich war gestern auf dem Vienna Vikings American Football Match. Wir haben einen American Football Spieler in der Kirche und dachte mir, gehe ich den besuchen, war mal dort. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich hatte extra so eine Einladung mitgenommen. Ich habe Wir haben diese Einladung gedrückt und ich habe die irgendwie auf den Reflex in Hosentasche gesteckt. Und neben mir ist einer gesessen, der hat sich ausgekannt beim American Football. Meine Frau und ich sind dort gesessen, wenn du die Regeln nicht kennst, kennst du dich halt nicht aus, gell? Es stehen dort 11.000 Leute, super Match, viel Stimmung. Ich wusste zwar nicht genau warum, gell? Irgendwie wurde ein Ball geworfen, einer hat ihn gefangen und Touchdown. Und neben uns ist einer gesessen, der uns das erklärt. Und ich hatte diesen unangenehmen Gedanken, diesem American Football Fan so einen Schrank von Jesus zu erzählen. Und ich habe mir eine ganze Halbzeit lang überlegt, wie ich es jetzt nicht machen soll. Und dann habe ich mir, einfach angeschissen, habe mir gedacht, na, das ist unangenehm, das passt nicht, der ist hier für ein Football-Match und ich belästige ihn jetzt mit der Kirche. Und dann, als ich gegangen bin, habe ich ihm das einfach so hingehalten, habe gesagt, ciao, ich möchte dich herzlich einladen zu uns in die Kirche, da steht ein bisschen über Sinnfragen drauf, einladen, weil einer der Spieler geht zu uns in die Kirche. Und ich habe mir gedacht, ich kann doch nicht an Jesus glauben und Angst haben vor einem, der vielleicht Gott nicht kennt. Ich muss meinen Glauben im Alltag integrieren. Weiß nicht, ob er kommt, aber es war für mich eine kleine Therapie. Der dritte Punkt ist, lebe in Gemeinschaft. In unserem Gegenüber sehen wir Gott. Gemeinschaft ist nicht nur da, dass uns nicht langweilig ist, aber in unserem Gegenüber sehen wir Gott. In unserem Gegenüber, wenn ich die Geschichten der anderen Menschen höre, die auch mit mir unterwegs sind, sehe ich dieses Leben, das Gott anderen Menschen schenkt. Ein weiterer Punkt ist, glaube ich, der ist wichtig, diene anderen aktiv. Ich glaube, Menschen in unserem Umfeld, vor allem in der Kirche, aktiv dienen, ist etwas... Bin ich wieder irgendwo, oder? Ah, genau. Am meisten Jesus ähnlich sind wir, wenn wir denen dienen, die wir nicht mögen und die uns nicht mögen. Hier erleben wir echtes Leben. Jesus sagt, liebe deine Feinde und tue Gutes denen, die dich verfolgen. Wenn wir das wirklich tun, erleben wir echtes Leben. Wenn du das nicht glaubst, dann kannst du die Geschichten der ersten Christen lesen. Es gibt ganz viele Bücher im Livebooks dazu. Da kannst du Geschichten lesen, wie die ersten Christen gelebt haben. Sie haben ihre Feinde gelebt und haben Gutes denen getan, die sie verfolgt haben. Dort erleben wir echtes Leben mit Jesus. Das Glück des Gebens. Jesus fordert uns auf, dass wir geben sollen und das Geben uns glücklicher macht wie Nehmen. Und ich glaube, hier ist es auch wichtig, einfach mal Gott gehorsam zu sein. Ich zum Beispiel, ich habe etwas vor kurzem erlebt, ich liebe ja Schuhe, also Lagerfeld-Schuhe speziell. Kennt ihr Karl Lagerfeld? Der macht Schuhe, die sind einfach ein bisschen teurer wie die anderen. Sind eh schlechter, aber einfach teurer. Und ich habe mir dann so Lagerfeldschuhe gekauft. Ich dachte, wow, geil, ich habe jetzt Lagerfeldschuhe. Dann habe ich rausgefunden auf einem Best Secret, ich bestelle mir noch ein paar Lagerfeldschuhe. Ich habe sie an. Lagerfeldschuhe. Und dann habe ich die ultimativen Lagerfeldschuhe gefunden. So mit dicke, grüne, fette Bänder und wirklich... Die gibt's nur einmal und habe sie auch bestellt und dann war ich vor meinem kleinen Götzenaltar zu Hause vor dem Schuhregal. Gell? Und die waren so schön, die Schuhe, dass ich sie nicht mal angezogen habe. Und dann habe ich mir gedacht, und irgendwann kam der blöde Gedanke, ich könnte die Schuhe verschenken nach meiner eigenen Predigt. Und dann habe ich hin und her und rauf und runter und hin und her. Und dann habe ich die neuen Schuhe genommen, über 200 Euro teuer, habe sie jemandem gebracht, natürlich, ich schenke dir diese Schuhe, ich tue es wirklich unfreiwillig, aber ich schenke dir diese Schuhe, habe ich nicht gesagt, aber gedacht. Und habe ihm diese Schuhe geschenkt und habe gemerkt, ah, so einfach ist es, ich bin frei von Schuhen. Es ist mir egal, was, ob, es war, manchmal bauen wir so kleine Götzen auf. Und wenn wir nicht lernen, herzugeben, werden wir nicht glücklich und finden das Leben nicht vor Jesus, dass wir ihm vertrauen können. Das kann Häuser, Autos, alles Mögliche sein. Deswegen glaube ich, im Geben liegt ein enormer Schatz des Lebens für uns vergraben. Sei gehorsam, wenn du etwas entdeckt hast. Manchmal denken wir, Gott redet. wie er bei uns geredet hat, dass wir eine Kirche gründen sollen in Österreich. Also wir hatten ganz viel Geld verdient damals und in der Schweiz verdienst du wirklich gut, gell? Double Income, no kids, da fällt da nichts. Das ist wirklich krass, gell? 7.000, 8.000 Euro netto, war sehr gut. Und dann hat Gott gesagt, ja, zieht um. Das spinnst, das tut man nicht, das ist unanständig. Gell? Man fängt mit 40 nicht von null an. Also ich war damals 40. Und dann habe ich so überlegt, ja okay, bin ich sicher oder nicht? Na, ganz sicher war ich nicht. Aber ich war bei 51% Sicherheit. Mehr brauchst du auch nicht. Wenn Gott redet und du zu 51% sicher bist, dann kannst du losmarschieren, dann kannst du tun und machen, weil hundertprozentige Sicherheit wirst du in deinem menschlichen Dasein nicht finden. Aber du wirst Leben finden und du wirst erleben, wie Gott versorgt, wie Gott Neues tut, wenn du tust, was er sagt. Der Werner hat ja gesagt, ich kann so lang predigen, wie ich will. Hab ich gehört. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir gewisse Dinge, dass wir gehorsam, dass wir geben, dass wir dienen, dass wir in Gemeinschaft leben, dass wir Gottes Perspektive in den Alltag integrieren und dass wir den Tag mit Jesus beginnen. Und eine Sache, die wir oft vergessen, ist Ruhe. Wir glauben, dass der Sabbat alttestamentlich ist und das stimmt auch. Aber wenn Gott sagt von Anfang an, mach einen Tag Pause und arbeite 6 Tage, dann hat es einen Sinn. Ich habe mir das angewöhnt, nachdem ich fast durchdreht bin, vor lauter nicht zur Ruhe kommen, dass ich Freitag am Abend schließe ich die Woche ab und am Samstag tue ich so, wie wenn alles erledigt wäre und mache, was ich will. Null Plan. Und habe gemerkt, und dann verbringe ich Zeit mit Gott und diese Ruhe gibt mir so viel zurück, weil ich das mache, was Gott letztendlich gesagt habe und ich zur Ruhe komme und Gott vertraue mit allem. Manchmal ist die Predigt noch gar nicht fertig am Samstag. Sag ich, Gott, ich habe jetzt frei, ich kann jetzt nicht vorbereiten. Sag ich, aber ich vertraue dir, dass du morgen am Sonntag, weil bei mir ist ja jeden Sonntag was Neues, dass du am Sonntag etwas tust. Aber ich tue das, was du sagst am Samstag. Ich gebe Ruhe. Meine Frau wird immer ganz nervös, wenn sie nicht fertig ist. Aber ich stehe halt um 6 Uhr auf und bereite den Rest dann vor. Aber da geht es nicht darum, dass ich dumm bin, sondern dass ich davor die Zeit nutze und dann, wenn es nicht mehr reicht, dass ich Gott vertraue. Für mein Leben, für das, weil es wichtiger ist, mit ihm Zeit zu verbringen. Eine wichtige Sache, die ist mir noch wichtig, dass Jesus ist mehr als wie nur religiöse, intellektuelle, theologische Handlungen. Der nächste Punkt ist Laminin, das Kreuz im Leben. Sind Chemiker hier? Gut, dann kann ich erzählen, was ich will. Laminin ist ein Protein und das finde ich so spannend, wieso Jesus und das Evangelium so relevant ist für uns. Laminin ist ein Protein, das muss ich jetzt wirklich ablesen, gell, das in der extrazellulären Matrix vorkommt. Wissen wir alle, oder? Es ist entscheidend für den Zusammenhalt und die Struktur unseres Körpers. Also wir haben ja, Jesus ist das Leben und das ist unser theologisches Verständnis. Aber wenn wir genau hinschauen, was Laminin eigentlich ist, könnten wir sagen, es ist ein Zufall oder es ist auch ein Zeichen oder der Humor Gottes. Die mikroskopische Struktur von Laminin ist folgendermaßen. Und jetzt denkst du dir, ah, ich sehe nicht genau, aber hier sieht man schon etwas. Aber wenn man Laminin in der Chemie aufzeichnet, dann schaut es so aus. Also Laminin, das ist jetzt nicht mal erfunden, das kann dir jeder Chemiker bestätigen, das ist die Zellstruktur, das ist die Struktur von diesem Protein. Wenn die Leute unter das Mikroskop ins Kleinste schauen, was alles zusammenhält, dein ganzer Körper, das Universum, ohne Laminin löst sich alles auf, hat es die Form von einem Kreuz. Und in Kolosser 1, Vers 17 steht, er war da noch bevor alles begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Jesus ist das Leben, das er uns gibt in unsere Seele, aber er ist das Leben, dieses physische Leben. Ohne ihn löst sich das ganze Universum auf und nichts passiert auf dieser Welt, ohne dass er Bescheid weiß, auch nicht, auch in deinem Leben. Und ein weiteres Ding ist, wir haben Jesus im Verstand, in der Theologie, wir sehen, Jesus ist das Leben, wenn wir zu ihm kommen. Wir sehen, Jesus ist der Schöpfer, der alles zusammenhält. Und dann sehen wir auch eine Geschichte in der Bibel, die für mich so unglaublich nach Leben spricht. Es ist, als Jesus dieser einen Frau am Brunnen begegnet. Er begegnet einer Frau am Brunnen und es entsteht eine Diskussion über echtes, lebendiges Wasser. Und diese Frau, es geht hin und her und ja, woher willst du das Wasser haben? Du hast ja keinen Eimer. Und sie reden über Wasser und plötzlich dreht Jesus um und sagt zu ihr, wenn du von dem Wasser trinkst, das ich dir geben werde, wirst du nie mehr durstig werden. Und du merkst in diesem Gespräch von Jesus, es geht wirklich auf den Punkt hin, dass es um die Beziehung zu ihm geht. Und die Frau in Johannes 4, Vers 10 sagt, bitte Herr, sagte die Frau, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie wieder durstig und brauche nie mehr herzukommen. Wasser ist dieses Zeichen des Lebens. Und wir haben hier Misselbacher Wasser. Ist das gut? So, oder? Ja. Genau. Perfektes Misselbacher Wasser. Das könnte ich jetzt trinken. Und ich habe hier einen Schöpflöffel. Und ich habe bemerkt, manchmal, das ist wie diese Frau am Brunnen. Wir suchen Leben. Wir suchen Wasser, wir haben diesen inneren Durst, wir kennen sogar Jesus, wir sitzen sogar neben ihm und wir gehen durch die Gegend und sagen, kann mir vielleicht jemand Wasser geben, Werner? Wenn ich ein Buch bei dir kaufe, ja dann werde ich, oder vielleicht deine Erfahrungen oder so wie es immer war, oder wenn ich genau deine Ausbildung hätte, oder wenn ich vielleicht ein schönes Auto hätte, ja. Oder wenn ich vielleicht so tolle Familie hätte wie ihr, ja dann würde ich auch haben. Oder wenn ich so wunderbar spielen könnte wie du, so ein wahnsinnig und wie du ausschaust, unglaublich und Muskeln und wäre wie du. Und
wie sein soll.
Und suchen überall, sogar wenn ich in einer anderen Kirche wäre, oder wenn ich den anderen Worship, oder wenn der Pastor ein bisschen besser ausschauen würde, oder egal was, oder wenn wir in Israel wären, ja dann würde dann, und dann wäre alles besser. Und wir gehen rum und denken uns, okay, ich baue mein Haus, das wird mir dann Befriedigung geben. Mein Leben, meine Karriere, wenn meine Kinder perfekt funktionieren, wenn alles perfekt ist. Und wir suchen dieses Leben, obwohl wir Christen sind, woanders. Anstatt dass wir hingehen und sehen, aha, dieses echte Leben, das mich eigentlich... Misselbacher, Urquell. Ist hier. Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich möchte dich wirklich heute auch ermutigen, aber auch challengen, dass du sagst, okay, bin ich wirklich immer bei diesem Jesus? Oder sind es meine eigenen Skills? Sind es meine tollen Sachen? Ist es meine tolle Kirche? Ist es die Gewohnheit, hierher zu kommen? Ja, das reicht ja einmal im Sonntag 2 Stunden. Bin ich hier Christ, dass der Werner zufrieden ist? Jetzt hat er ja so viel gearbeitet, so viele Jahre und dann kann er nicht kommen. Oder bin ich wirklich hungrig nach diesem Leben, durstig nach dem echten Jesus? Möchte ich den anderen in Misselbach, Downtown, wie viel? 4.500 Leute?
Bisschen mehr
wie 11.000. 7.000. 7.000 Misselbacher. Ja, wissen die von dem Wasser? Lebe ich so, dass die anderen sagen, okay, so wie die drauf sind hier, da muss ich hin. Wenn ich dorthin gehe, dort ist Jesus persönlich zu Hause. Weil er hat ja versprochen, wo 2 oder 3 seinen Namen zusammen sind, da ist er in ihrer Mitte. Ist es jetzt eine rhetorische in der Mitte sein oder ist er wirklich da? Und dann müssen wir uns immer wieder challengen, wenn wir unterwegs sind mit Jesus, dass wir dort begeistert bleiben. Eine der größten Herausforderungen, die ich mal gehört habe, ist von einem Mann, der gesagt hat, hör nie auf, diesen Jesus zu lieben. Hör nie auf, diesen Jesus zu lieben. Und ich würde gerne am Abschluss mit uns beten. Und ich bin hierher gefahren heute in der Früh und habe mir gedacht, mein Gott, wie viel Land gibt es hier? Wie viel Gegend? Gell? Aber es sind so viele Menschen in der Gegend. Mich beschäftigt in Österreich, nicht die großen Städte, da gehen sie eh alle hin. Aber mich beschäftigen die 8 Millionen Menschen, die irgendwo wohnen. Ich weiß, wo irgendwo ist. Du, nicht so schlimm, aber halt, ist auch irgendwo. Man lebt hier vor sich hin, Leute sterben um einen rum. Wer kennt Jesus? Sie haben vielleicht ihr ganzes Leben gesucht, aber ihn nie gefunden. Und das beschäftigt mich, dass wir selber andocken können bei diesem Gott, dass wir selber dieses Leben erleben und wenn wir es nicht erleben, dass wir alles tun und es zulassen in unserem Herzen, dass wir dieses Leben erleben, dass wir sagen können, ich bin an Jesus angedockt. Das eine ist, wenn ich es noch nie erlebt habe, dass wir sagen, okay, ich möchte das. Das zweite ist, wenn ich Jesus verlassen habe und nur noch eine äußere Form habe, dass wir wieder zurückkommen zum Herz des Vaters. Und wenn du Jesus noch nie in deinem Leben aufgenommen hast und wenn du jetzt nicht weißt, dass wenn du heute sterben würdest, dass du in den Himmel kommst, dann ist heute auch eine Gelegenheit mit einem einfachen Gebet, sagen, Jesus, komm in mein Leben und verändere mich. Weil diese Gewissheit, dass du dieses ewige Leben als Geschenk angenommen hast, das muss jeder von uns haben. Ich würde gern beten. Ich mache das immer so, dass ich beim Beten die Augen zumache und dass wenn wir zusammen sind, dass wir einfach einen Moment der Intimität zwischen uns und Gott kreieren und dass Gott jetzt einfach in unser Herz reden darf. Vater im Himmel, und ich möchte einfach Danke sagen, dass wir heute gemeinsam hier sein dürfen. Ich danke dir für dieses Land, in dem wir leben dürfen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du heute jedem Einzelnen von uns begegnest, der irgendwo falsch abgebogen ist und dieses Leben nicht mehr in seinem Leben hat, der sagen kann, eigentlich bin ich trocken wie ein Keks. Und ich bitte dich, dass du da jedem begegnest. Ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du uns aufwächst, dort, wo wir eingeschlafen sind. Ich bitte dich auch, Gott, dass du uns dort, wo wir vielleicht uns so sehr sehnen nach einer Erfahrung mit dir, wo wir sagen, eigentlich bin ich theologisch fit, aber ich habe noch nie dich als lebendigen Gott erlebt, da bitte ich dich, Vater im Himmel, dass du uns begegnest. Und ich bitte dich auch, Jesus, dass du jeden Einzelnen von uns benutzt, um Leben in unser Umfeld zu bringen. Vater, ich bitte dich um dein Feuer, Heiliger Geist, dass du das in uns entzündest, dass wir, egal wo wir sind, dass wir diese Lebensspender sind, die diese Welt so sehr braucht. Und ich möchte dir danken für diese Kirche hier, für jeden Einzelnen, der sich investiert, für die Band, für die Leitung, alle, wo auch mit den Kids arbeiten. Und ich bitte dich für Mistelbach, dass du hier mit dieser Kirche ein Gefäß schaffst, das so hell leuchtet, dass die Menschen angezogen werden, wie die Fliegen, wie die Motten zum Licht. Und ich danke dir, dass du gut bist und dass wir bei dir echtes Leben und Leidenschaft finden. Amen.